Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hier ist die Weltkulturerbe-Sendung Sanft und sorgfältig.
Hey, ist das nicht schon Kulturrassismus, wenn man das jetzt direkt zu Beginn der Sendung macht und dann so tut, als das ist eigentlich ist das kulturrassistisch, was du gerade gemacht hast?
Nee, das war die Musik der Ureinwohner Deutschlands.
Das ist, wenn das ein weißer Mann abspielt, ist das kulturrassistisch und ich weigere mich jetzt mit dir weiter zusammen zu moderieren.
Weil du ein Typ bist, der versucht, überall die Finger in die Wunde zu legen.
Und Typen, nein, ich möchte weißt einfach du, was, politisch nein, korrekt, nein.
Nein, Typen wie du, die sorgen dafür, dass es keinen Diskurs gibt, die von vornherein sich gleich positionieren und gleich mit so einer Haltung kommen. Du weißt doch gar nicht, was dahinter steckt in diesem Lied.
Nein.
Das wären die Ureinwohner Deutschlands, die haben das früher gespielt.
Das ist rassistisch, wenn du das jetzt hier mit so einer, weißt du, der feine weiße Mann mit seinem Truppenhut läuft mal wieder durch den Dschungel und der wilde Mann im Busch wird mit so einer Mischung aus Neugier, Despektierlichkeit, Ablehnung, wie so ein Zootier wird der Mann aus dem Busch behandelt.
Soll ich dir mal was sagen?
Ich finde, das klingt so ein bisschen ganz ehrlich.
Ich bin kein feiner weißer Mann, das können viele Leute bestätigen. Ich gehöre eher zu den Ureinwohnern als zu den feinen weißen Männern.
Heute ist der 8. November. Wir müssen einmal ganz kurz Hallo sagen, Olli, bevor wir weitermachen. Heute ist der 8. November. Es ist
Ich höre jetzt schon an deiner Stimme, dass das eine anstrengende Sendung wird. Du hast schon wieder diese Penela-Stimme. Da kriege ich schon wieder die Krätze.
Weil du bist ein Kulturrassist.
Weil du ein Typ bist, der mit der Kneifzange sich die Hose auf und zu macht, weil da so ein dicker Aal drin schwimmt, ey. Also echt jetzt. Weil du so ein Spießer geworden bist, der so ein Politspießer, der jetzt schon anfängt, am Anfang der Sendung. Ich bin heute echt dünnhäutig. Jan Böhmermann, pass bloß auf heute. Es gibt 2 Stunden Alarm heute. Echt jetzt.
Ja, spiel doch nochmal bitte den O-Ton ab. Dann sag ich dir ganz genau. Ich finde, das ist höchst rassistisch von dir. Und frag mich, spiel mal bitte ab. Mach mal ruhig. Und jetzt hören Sie mal bitte genau, mit was für einem rassistischen Unterton Olli Schulz das jetzt abspielt. Mach mal bitte. Hör mal. Naja, guckt der Olli sich den an, den wilden Mann. In seiner Ursprünglichkeit. Der Afrikaner ist ja ein ganz toller Mensch.
Das ist südamerikanisch, Jan. Ne? Erstmal über um die Kultur. Das ist südamerikanische Rhythmus-Bongo-Gesänge der ganz besonderen Art. Herzlich willkommen zur Sanft und Sorgfältig. Heute in der besonderen Edition. Und zwar in der unausgeschlafenen. Ich befinde mich gerade auf Tour, habe extra den Weg heute ins Studio gefunden. Dachte, ich werde mit einem warmen Wort irgendwie aufgepäppelt von meinem Kollegen Jan Böhmermann. Aber bei dir läuft es gerade selber so schlecht, dass du versuchst, jetzt bei mir alles rauszulassen.
Sag dir ganz ehrlich, Olli, Kulturrassismus möchte ich in dieser Sendung nicht haben. Und ich bin da ein bisschen sensibilisiert worden in dieser Sendung, in dieser letzten Woche. Auch du warst gestern in Dresden, glaube ich, hast in Dresden gespielt.
Ja, und ich habe mich solidarisiert mit den Leuten in Dresden. Ich habe dafür gesorgt, dass da jetzt mal Montag die Demo ausfällt. Weil ich habe gesagt, nee, Olli Schulz gibt einen aus, ich komme vorbei und mache euch Lapskaus. Ich mache nämlich nur das große Lapskaus-Essen in Dresden nämlich. Ja. Und zwar jeden Montag zur Zeit, wenn die Pegida eigentlich in die Stadt geht, dann kommen die alle zu mir essen. Und dann fange ich an, in so einem kleinen harmonischen Gespräch mit den Leuten mal die Probleme aufzuwälzen. Und das ist dann viel, viel wichtiger und geht viel mehr in die richtige Richtung. Als immer nur hier von oben, die da in Dresden, die waren nämlich sehr nett gestern. Okay, das waren einfache Leute, die sind mit Gummistiefeln auf die Konzerte gekommen und so, ne? Und manche sagen,
Obwohl es nicht geregnet hat.
Manche waren schwarz-rot-gold im Gesicht geschminkt, zufällig. Aber die waren gut drauf.
Ich hatte noch einen Galgenball mit deinem Namen drauf und so. Aber das ist halt Dresden, das ist halt die Kultur, das ist diese typische sächsische Mentalität. Ja, Olli, das Thema heute der Sendung ist so ein kleines bisschen, also wir haben uns ehrlich gesagt noch nicht drauf geeinigt, weil wir uns jetzt wirklich gerade zum allerersten Mal in der Sendung gesprochen haben.
Ja.
Und ich finde vielleicht, ehrlich gesagt, ich finde Kulturrassismus und was dagegen spricht, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, oder ist das ein bisschen zu akademisch?
Nö, das ist mir nicht so akademisch. Ich finde nur, dass das auch wieder so ein Thema ist. Dadurch, dass man das schon wieder bespricht, ne, fangen wir schon wieder an, Öl ins Feuer zu gießen, Jan. Wir sollten vielleicht sollten wir mal das Land, also beschreiben und vielleicht auch mal zusammen. Nein, sollten wir nicht.
Ich bin da diametral anderer Ansicht, Olli.
Ja.
Kulturrassismus muss man besprechen. Das ist ganz wichtig. Man muss sensibel sein. Und das gilt übrigens auch für Kultursexismus, für Kulturchauvinismus und für Ableismus. Dass man sich nämlich auch über Behinderte, dass man die auch integriert, auch sprachlich zum Beispiel integriert. Jeder Sprachfehler, jeder Versprecher ist letztlich ein Stich ins Herz von Menschen mit Handicaps. Weil die werden wenn man sich verspricht, wenn man ein Wort falsch ausspricht, werden sie in ihre eigene Imperfektion erinnert. Und da muss man als jemand, der normal auf die Welt gekommen ist. Einigermaßen okay, normal. Was ist denn schon normal?
Dann kann ich heute nicht moderieren. Ich lispel leicht, ich verspreche mich öfter mal, ich bin kein gelernter Radiomoderator. So, dann ist diese gesamte Sendung eine Beleidigung für alle gehandicapten Menschen.
Menschen, denen es nicht so gut geht, wie Leuten, die jetzt mit unter normalen Bedingungen auf die Welt gekommen sind. Und ich finde, ehrlich gesagt, das ist mir ohnehin an deinem Sprachfehler am negativsten aufgefallen, dass du dir so wenig Gedanken darüber machst, dass du die Menschen, die ein Handicap haben, damit wirklich beleidigst mit dem Sprachfehler.
Dann mach doch die nächste Sendung mit Oliver Pocher. Echt jetzt. Ich finde, ihr beide passt ganz gut zusammen. Ihr habt beide den gleichen Look ungefähr, habt beide so ein freches, kleines Mundwerk, seid so junge, dynamische Typen.
Sind beide mit Tennisspielerinnen liiert?
Sind beide mit Tennisspielerinnen liiert, haben beide schon eine Scheidung hinter sich und eigentlich läuft's, und eigentlich mag sie keiner richtig gerne, aber sie haben sich ja irgendwie jetzt da reingemogelt in diese Fernsehwelt. Dann mach mit Pocher und Böhmermann. Ich finde, das ist ein Ding. Wirklich.
Die Karten für unsere Fernsehsendung, Olli, darf ich da mal eben mit angeben, in 2,5 Minuten 800 Karten verkauft. Das ist wie beim Revival-Konzert von Smokey oder oder. Also, ging echt gut weg, muss man echt sagen. Hätten wir vielleicht mehr Geld nehmen sollen. Wir haben nur 10 Euro genommen. Hätte man, glaube ich, sich einen Arsch goldenen Arsch mit verdient. Schade.
Ja, aber weißt du was? Guck mal, wir haben die ganze Zeit, wir wissen schon länger, dass wir ab Januar zusammen eine Fernsehsendung machen. Wir haben noch nicht einmal, da müssen wir uns selber mal ganz kurz loben, noch nicht einmal in dieser Radiosendung drüber gesprochen oder das hier groß promotet und so. Das
wollen wir auch nicht.
Nee, wollen wir auch gar nicht. Aber es freut mich auch, dass wir schon 800 Tickets innerhalb von 2 Minuten für unsere im Januar startende Fernsehsendung, die wir hier nicht weiter bewerben wollen, verkauft haben.
Aber es schallt doch auf die Marke Sanft und Sorgfältig ein. So haben wir das unseren Chefs bei der ARD verkauft, dass wir eine Sendung im ZDF machen. Ist natürlich normalerweise Konkurrenz.
Ja.
Aber wir haben gesagt, das zahlt jeweils auf die Marke des beim anderen Sender mit ein.
Aber ja, das stimmt sogar. Aber warum haben wir uns eigentlich nicht genannt Sanft und Sorgfältig der Film? Also warum machen wir nicht Sanft und Sorgfältig die Serie, also im Fernsehen? Warum haben wir uns nochmal einen neuen Namen gegeben?
Ich glaube, die Rechte liegen bei 1Live. Die haben sich die Rechte für Sanft und Sorgfältig gesichert. Deswegen durften wir es im Fernsehen nicht so nennen. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, warum und wie. Ich muss nur sagen, diese Woche ist wahnsinnig viel passiert. Ich war am Montag in Berlin.
Ja.
Ich habe Jakob Augstein kennengelernt, den Sohn von Rudolf Augstein, also den Verleger und Begründer des Meinungsmagazins Der Freitag, ist, glaube ich, auch Anteilseigner am Spiegel.
Ja.
Und wir haben am Montag so ein Gespräch gehabt. Wurde übertragen live in Radio 1 aus dem Gorki-Theater. Und danach sind wir, und jetzt halte ich fest, Olli, sind wir noch zu zweit essen gegangen.
Na?
Ich hab mich einfach treiben lassen. Ich habe den Gastgeber aussuchen lassen. Und wo waren wir?
Im Grill Royal.
Im Borchert.
Im Borchert, du bist schon. Und hier, Jan Böhmermann, jetzt kommt da Elite-Böhmi. Ey, das erzählst du mir alles nach dem nächsten Song. Da muss ich mal kurz durchatmen. Jan Böhmermann, der mich immer anprängt, wenn ich einmal irgendwo hingehe, in irgendein Restaurant oder so, was außerhalb seiner Kragenweite ist. Und jetzt auf einmal hast du dich eingeschleimt. Na, nächste Woche mit Benjamin von Stuttgart Barre ins Grill Royal und dann noch feiern gehen mit allen und so hier. So, jetzt kommt erstmal ein bisschen Musik. Hier ist We Don't Need No Another Hero. Nee, das ist Hölle. Hier ist Bonnie Tyler. Totally Eclipse of My Heart ist ein guter Song. Komm, okay. Bis gleich. Hallo, hier ist Sanft und Sorgfältig. Mein Name ist Olli Schulz.
Hallo.
Hier ist die große Kulturpessimismus-Sendung. Ja, war ein launischer Einstieg. Was ist mit dir los? Hast du angefangen?
Ich hab so einen schlimmen, tief festsitzenden Husten. Ich hab schon wieder Dr. Google, habe ich mir wieder versucht, Diagnosen zu holen. Es kann alles sein von Krebs. Radio AIDS, aber ich schätze mal, es ist, glaube ich, einfach nur eine normale Erkältung,
okay,
die sich so ein kleines bisschen
jetzt lass mal die ganze negative Energie, schieb mal ganz kurz zur Seite, erzähl mir mal ganz kurz, wie es im Borchertz war beim Essen. Du warst im Essen mit dem Sohn, mit dem Nichten, mit dem Enkel.
Mit Jakob Augstein, Spiegel-Kolumnist, Spiegel-Online-Kolumnist, ist ein wahnsinnig angenehmer Typ, muss man
Kaffee,
wirklich mal sagen.
Kaffee-Exporteur, oder? Nee, das...
Weiß ich nicht genau, nee. War wirklich wahnsinnig toll. Das hat
und dann
echt,
seid ihr ins Borchertz gegangen. Und du hast
und gefragt, hat er gesagt, habe ich gefragt, wollen wir noch was essen gehen? Und er sagt, ja. Und ich dann so, ja, weißt du irgendwas? Wissen Sie irgendwas? Wir haben uns gesiezt natürlich immer noch.
Na klar.
Und dann sagt er, ja, ich würde das Borchert vorschlagen. Das ist in der Nähe. Und da habe ich mich nicht getraut zu widersprechen, beziehungsweise nicht, ich habe zwar widersprochen oder so ein paar Witze gemacht, aber ich habe mich leiten lassen und mitnehmen lassen.
Ja, und der Augstein, für den war das selbstverständlich. Und der hat sich gedacht, warum ist dieser verklemmte Böhmermann jetzt so und macht da Witze drüber, wenn er einmal in so einen Laden geht, der vielleicht so ein bisschen angesagt oder so eine Hausnummer ist oder den man halt so kennt, weil du musst auch mal lernen, auf so einem Parkett dich zu bewegen, sonst bleibst du immer ZDF-Neo-Böhmi. Doch, sonst bist du immer Neo-Böhmi.
Das Geheimnis meiner geistigen Gesundheit.
An.
Das
Neo-Böhmi mit den Karstadt-Socken und dem Pik und Kloppenburg-Anzug. Das bleibst du immer. Der einfache Typ, ja, der gegen die Typen da oben, gegen die sich mal was trauen oder sonst was, der immer nur gegen die hetzt, der mit seinen Karstadt-Socken, da steht und so, ja, alles andere ist Verrat. Na, komm, und das erste Mal.
Mit dem Karstadt-Song.
Ja. Aber ich muss mal echt mal eine Lanze brechen für Karstadt, weil Karstadt, bei Karstadt kannst du echt alles kaufen. Ja. Auch wenn Sachen brauchst du, die in den 80er Jahren zum letzten Mal neu auf den Markt gekommen sind. Habe ich schon, glaube ich, erzählt von meinem Kuchen-Butler, ne? Dass ich einen Kuchen-Butler mir gekauft habe.
Nee,
alles,
hast du nicht
kannst
erzählt.
Du alles bei Karstadt kaufen. Ich habe einen Kuchen-Butler gekauft, so ein Gerät zum Rumtransportieren von Kuchen.
Super.
Und ich habe mich gefragt, wo kriegt man das her, wenn man das nicht im Internet bestellen möchte?
Karstadt.
Karstadt ist das Rätselslösung. Natürlich. Da gibt es alles. Naja.
Karstadt ist eigentlich der Vorgänger von Amazon für die Leute, die es nicht richtig kapieren. Und Karstadt, da habe ich auf Tour, ich brauchte Unterhemden, ich brauchte einen Pullover. Gerade jetzt hier sitze ich am Mikrofon, fast komplett von Karstadt eingekleidet. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Karstadt heute. Jan Böhmermann sitzt zu Hause, nichts an, nur Karstadt-Socken und der Rest, den trage ich, Karstadt-Klamotten. Karstadt sollte, also ich bin dafür, dass Karstadt auch am Leben bleibt.
Karstadt repariert, Karstadt tauscht aus.
Genau, ja, Karstadt.
Nee. Okay. Nee. Aber heißt Karstadt nicht heute Chemnitz?
Karstadt ist wirklich gut. Und die haben auch eine gute Kantine da oben. Da gibt's auch Essen, das ich letztes Mal in den 80ern gegessen hat. Das wird immer wieder warm gemacht. Die haben da Essen. Also da gibt's alles, was man will. So, erzähl weiter. Du warst im Borchertz mit Augstein.
So, ich war im Borchertz.
Erzähl mal deine fancy Lebensgeschichte, Böhmermann.
So, pass auf, sind wir hingelaufen vom Gorki-Theater. War kalt. Und ich sah schon vor der Tür große Audis mit Ingolstädter Kennzeichen. Offensichtlich von Audi ausgeliehen.
Ja.
Es war wohl irgendwie Weltpremiere oder Deutschlandpremiere von Hunger Games, Mockingjay 2, keine Ahnung.
Ja.
Es war auf jeden Fall rappelvoll mit Paparazzis vor der Tür.
Mhm.
Und ich bin da reingegangen, war rappelvoll der Laden. Und ich hab dann schon zu mir gedacht, wir kriegen never ever einen Platz. Aber dann ist mir eingefallen, in letzter Sekunde, Böhmi, du bist ja prominent. Und tatsächlich, da kam da Vassili oder Victor oder wer auch immer da die Einweisung macht. Erstmal wurdest du da so empfangen von so
Wenn du jetzt so über die Leute redest, dann wirst du nie wieder so empfangen von den Leuten.
Ist egal. Kam, hat uns direkt erkannt, wusste direkt, wer wir beide sind, hatte, glaube ich, sogar die Gesellschaftsverhältnisse des Spiegelverlags im Kopf, als er Jakob Augstein angeguckt hat. Und hat uns dann so einen schönen Tisch organisiert am äußeren Rand, ganz hinten in der Ecke. Und dann saß da die komplette Belegschaft von Mockingjay 2, Julian Moore, Elizabeth Banks, also echt so mega Hollywood.
Julian Moore war da.
Paparazzis waren draußen.
Oh, ich liebe Julian Moore.
Dann sind wir da hinten gegangen, haben Schnitzel gegessen, ganz normal. Und dann, pass auf, und jetzt kommt es.
Ja.
Dann stürzt ein völlig besoffener Paul Ronsheimer an unseren Tisch. Bild-Zeitungsreporter-Legende Paul Ronsheimer. Erkennt mich und fällt quasi in meinen Schnitzel und fängt an, sich mit 20 Minuten lang zuzutexten.
Oh Gott.
Weil er gerade aus Afghanistan gekommen ist und hat wahnsinnig Redebedarf gehabt.
Oh
dann
Gott.
Kommt der um ein Haar Chefredakteur der Bild-Zeitung gewordene Julian Reichelt, sich auch an den Nebentisch.
Oh Gott.
Die komplett dunkle Seite der Macht sitzt am Nebentisch. Und dann gucken, dann haben die so Eulen dabei gehabt und dann immer so rüber geguckt. Die Mädels durften, haben sich immer getraut und haben an unseren Tisch geguckt, um sich zu vergewissern, ob ich da wirklich sitze. Das war total niedlich.
Ja,
aber Paul Ronsheimer war wahnsinnig nett. War halt sehr betrunken, aber war ganz lustig. Ein lustiger Typ.
Für alle, die es nicht wissen, genauso wie ich habe es auch erst durch dich erfahren. Paul Ronsheimer ist der Typ, der immer in Krisengebiete geschossen wird von Kai Diekmann mit so einem Katapult. Und dann sitzt er da direkt mit Stahlhelm und moderiert mit panischen Augen irgendwie, wie was gerade alles passiert und dass das vielleicht seine letzten Minuten waren. Und dafür wird er irgendwann dann noch so einen Preis kriegen wahrscheinlich, weil er einfach verrückt ist wahrscheinlich. Weil er ist ein Verrückter, der Bock hat, irgendwie dadurch aufzufallen, dass er mutige Schritte macht. Er stellt sich einfach nur ins Krisengebiet und dann steht er da. Und das alleine soll dann schon reichen, um jemandem irgendwie zu sagen, es ist ein mutiger, investigativer Journalist. So ist es doch, mal ehrlich gesagt, oder?
Es funktioniert so ein kleines bisschen so, aber man kann ihm das nicht verdenken, weil ich glaube, er ist knapp unter 30 und ist halt noch in so einem, hat noch keine Kinder, mutmaßlich, und da ist man eben in so einem Alter, dass man ein bisschen was riskiert. So leicht übergeht.
Ich habe auch einiges mit unter 30 riskiert, als ich keine Kinder hatte.
Nee, war auf jeden Fall ein netter Abend.
Weiß man nicht, ja? Ja, okay, war ein netter
Alle
Abend.
Alle kennengelernt und dann und wirklich, also also ich war jetzt das zweite Mal in meinem Leben in diesem Restaurant in Berlin und bin dann rausgekommen.
Du warst schon mal vorher da, ganz kurz, schon mal da vorher, ja?
Ja, klar. Also
und du hast mich hier, du hast mich hier so fertig gemacht, wenn ich mal erzählt habe, was ich mal wo, da und da essen war. Ich glaube, du warst schon öfters in diesen ganzen Lokalitäten, die ich hier erwähnt habe, als ich selber. Und hast immer dich von dieser Position auf dem Berg, der sich so lustig macht drüber. Was ist denn da? Also jetzt kommt das alles raus. Du bist nämlich geil. Du willst, weißt du was, du hast bald einen eigenen Tisch da mit so einem Namen. Böhmis Tisch im Borchertz.
Aber es ist so ein richtiges, dieses Lokal ist wirklich wie aus einem Helmut-Dietl-Film gefallen. Aus den guten Helmut-Dietl-Filmen in den 80er Jahren. Es ist wirklich, das ist so ein, die Mädels laufen da mit so einem Tüllumhang rum, mega aufgebrezelt. Die Typen sehen alle aus, als wären sie gerade frisch irgendwie von einer Rocket-Internet-Versammlung gekommen und hätten irgendwie die geile Idee für ein Start-up. Und dann wird da quasi so eine, also ist es eigentlich quasi wie Sex, nur ohne, dass man sich untenrum beigeht. Aber du siehst die ganze Zeit da legen Leute echt ihre Eier auf den Tisch und alles, was sie so haben, ihr Genmaterial. Und da wird vorgezeigt, was man so kann. Das ist wirklich extrem unangenehm. Also ist, ich,
Was mir immer auffällt, ist, man sieht immer, dass die Frauen mit den Typen zusammen sind, weil die Typen Geld haben. Das ist einfach, ja, genau. Das riecht einfach an jeder Pore des Körpers so, ja, da ist der Typ mit der 20-jährigen jüngeren Frau, die mega aufgebrezelt, modelmäßig da sitzt. Und wenn dem Typen, ne, wenn es mit dem jetzt mal nicht so gut läuft, ne? Also ich weiß nicht, also.
Nee, war sehr interessant. Ich weiß nicht, ob du schon mal an so einem richtig guten Restaurant gesessen hast. Da gibt's ja das Modell Spesenritter.
Ja, was ist
so, also das ist dann dieses Modell älterer Typ und die Frau so 20 Jahre jünger und er lädt sich halt in so ein feines Restaurant an, weil er es halt kann. Aber in Borchardt war das eher so, alle so um die 30, 35 und die Mädels aber auch. Und das war eher so, ich sag mal, man ist sich ein kleines bisschen zu fein für eine Landdisco in Brandenburg und möchte nochmal ein bisschen hoch hinaus, weil Fadi ein Autohaus hat und kleine Erwartungen an seine Tochter und an seinen Sohn natürlich auch. Und dann macht man dann eben so einen Abend in Borchardt. War extrem unangenehm. Und ich weiß nicht genau, ob das so eine gute Idee ist. Also jetzt mal so einen menschlichen Ratschlag an die Kollegen von der Bildzeitung. Ob das eventuell nach so einem überdrehten Tag im Axel Springer Haus die gute Idee ist, zum Runterkommen ins Borchardt zu gehen. Ich weiß nun eher, ich glaube, dass eher lieber vielleicht nach Hause einfach und ein bisschen in der Wohnung nachdenken über das, was man den Tag über so gemacht hat.
Ja.
Das wäre vielleicht besser.
Oder einfach mal auch Kopf abschalten, eine Serie gucken oder am nächsten Tag und dann nicht mehr zur Arbeit kommen. Ist auch ganz gut. So, wir müssen ein bisschen Musik machen. Hier ist jetzt ein bisschen Entspannung.
Dann erzählen wir, wie wir Kai Dickmann aus seinem Job geekelt haben. Der ist nämlich nicht mehr Chefredakteur der Bild-Zeitung.
Wir beide haben den
haben ihn rausgeekelt.
Wirklich?
Er ist seit dieser Woche, ja, er ist nicht mehr Chefredakteur. Wer stattdessen Chefredakteur der Bild-Zeitung ist, erfahren Sie gleich in Sanft und Sorgfältig. Ihr Informationssender für alles, was im Axel Springer Verlag abgeht.
Ja, das ist wahnsinnig viel, du hast so viel Energie, ich bin heute echt laid back. Wie gesagt, ich bin gerade für alle, die sich wundern, warum meine Stimme auch so beschlagen belegt ist. So,
und hier sind Laid Back und Bakerman.
Ja, und ich bin gerade auf Tour und deswegen ist momentan so ein bisschen bei mir die Stimme so, wie sie gerade ist. Ich würde jetzt sagen, wir hören was Meditatives hier an. Ich würde mir was wünschen, was so ein bisschen runterkriegt. Wahnsinniger Song. Habe ich abends immer zum Schlafengehen gerade auf Tour gehört. Von der 87er Soul oder 86er Soul-Platte von Peter Gabriel. Hier ist Mercy Street. Ein Wahnsinns-Song. Zum Runterkommen ganz kurz mal. Und dann erzählst du mir weiter von deinen fancy Geschichten, was dir da so alles passiert.
Aus dem Borchardt.
Aus dem Borchardt. Bis gleich. Hier ist Borchi, Janni und Karstadt Olli. Bis gleich.
Karstadt Olli. Sanft und sorgfältig. Am 8. November 2015, das ist für Leute, die jetzt gerade aufgestanden sind am Sonntagnachmittag. Hier ist ihre Studentenmorgenshow für alle, die den Tag ein bisschen langsamer angehen. Olli und ich sind schon wach seit kurzem.
Ja.
Olli noch ein bisschen kürzer als ich bin schon länger wach. Hab heute Frühdienst gehabt, war früh heute Morgen bei mir.
Ja, wann bist du aufgestanden, Jan?
5.30 Uhr war heute Morgen, haben mich die Prostituierten geweckt, die geschlafen haben.
Das denke ich immer so.
Muss ich die anziehen, denen die Zähne putzen und die in den Puff bringen. Dann fing mein Tag an.
Aber was ist, dann legst du dich doch wieder hin, oder?
Du lässt doch das hin. Wenn ich die Nutten in den Puff gebracht habe, lege ich mich meistens nochmal hin.
Oh Gott. Das aus deinem Munde, Jan Böhmermann.
Ja, sorry.
Und erzähl mal weiter. Wir sind heute dabei. Jan Böhmermann ist jetzt tatsächlich dabei in die High Society. Du willst auch so ein bisschen den Spagat. Einerseits willst du ein bisschen hier mit den Springerleuten, aber auch mit den Spiegelleuten abhängen, oder? Du versuchst ja gerade so einen Spagat. Du versuchst auch das, also das hinzukriegen, dass die dich alle akzeptieren da. Also hast du dann auch mit dem Ronsheimer, wie die da alle sind, geredet und angestoßen und seinen Booker getrunken?
Nein, so weit ging es dann nicht. Ich bin dann irgendwann auch relativ müde dann abgehauen, habe mich dann geschlichen, nachdem das Schnitzel aufgegessen war.
Schnitzel war gut, oder?
Aber ich war tatsächlich in so einer, ich fand das ganz spannend, einfach mal, ich fand ihn ganz, war nett, den mal kennenzulernen. Und man redet ja sonst immer nur übereinander und mal miteinander
zu reden.
Wir haben gut miteinander geredet, beziehungsweise er hat mich von der Seite zugetextet, weil er eben gerade aus Afghanistan kam. Und er hat erzählt, das ist wirklich eine interessante Geschichte gewesen, er war gerade in Afghanistan, völlig verrückt natürlich, und da gibt es ein neues Geschäft.
Nur mit Badehose.
Nein, der gibt ein neues Geschäft, was die Taliban gerade wohl erfunden haben. Die Taliban schreiben dir für 1.000 Euro einen Drohbrief, den kannst du dann mitnehmen auf deine Flucht aus Afghanistan raus. Und in dem Drohbrief steht drin, wir bringen dich um. Da musst du 1.000 Euro für bezahlen, in den Taliban das geben. Und wenn du diesen Brief dann den deutschen Behörden vorzeigst, dann wissen die, oh Gott, dein Leben ist bedroht in Afghanistan. Du darfst hier bleiben. Ehrlich, ist wirklich wahr.
Ich glaube, den Brief brauche ich auch bald.
Das ist ein ganz pragmatischer Umgang, so ein kapitalistisch angehauchter Umgang mit Terrorismus und eigentlich eine gute Geschäftsidee von den Taliban.
Ja, aber da kommen gleich wieder dunkle Gedanken hoch bei mir. Okay, und hat Paul Ronsheimer auch so einen Brief bekommen von denen?
Genau, der hat sich auch einen ausstellen lassen.
Ich glaube, das muss, und jetzt darf der hier bleiben in Deutschland, oder was?
Der darf jetzt zumindest nicht abgeschoben werden in absehbarer Zeit. Bis Afghanistan wieder Herkunftsland, sicheres Herkunftsland ist.
Ja, okay,
das war meine Borchert-Geschichte. Ist ansonsten auch nicht viel passiert.
Ist so viel passiert.
Achso, nee, in den Borchert ist nicht viel passiert. Es war einfach, ich könnte wirklich stundenlang sitzen und mir Leute angucken. Und das letzte Mal, das erste Mal, dass ich da war, und das bislang, also davor einzige Mal, das ging noch da zu sein, weil da war ich quasi völlig anonym da. Da war ich völlig unbekannt und habe mich da einfach nur reingesetzt, weil ich das mal sehen wollte. Und das geht mittlerweile ja nicht mehr so einfach.
Wieso geht das nicht mehr? Jetzt tu mal nicht so, du bist immer noch ein Nobody, genau.
Du weißt doch, Nobody im Vergleich zu den Leuten, die dann da sitzen, natürlich. Aber die Tage der Anonymität sind ja nun wirklich ein kleines bisschen vorbei, muss man schon mal sagen. Letztens wollte ich mir irgendwelche Dildos im Dildo-Shop kaufen und natürlich mega peinlich, wurde ich erkannt, unangenehm. Das sind Sachen, die passieren einfach häufiger in letzter Zeit. Ich habe nur eine kurze ethische Frage, eine künstlerische Frage an dich.
Gerne.
Du bist ja auch ambitioniert, was so Buchgeschichten angeht, ne?
Klar.
Ich habe mal so ein Witzbuch geschrieben vor mittlerweile, ich glaube, 6 Jahren. Und das wurde jetzt vom Verlag neu aufgelegt.
Witze mit Bömi?
Ja, alles
wie
über heißt Deutschland.
Ach so,
ein ganz gutes Buch.
Nee,
kein gutes Buch.
Nee, ich habe damals, als wir uns kennengelernt haben, vor 7 Jahren, 6 Jahren.
Ach so, war ich doch bei dir.
Mit diesem Buch warst du bei mir in der Radiosendung. Da haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt. Und ich habe dich so nett gefunden. Und wir beide haben uns so unterhalten und haben echt, ich glaube, wir hatten einen guten Lauf. Das war unser erstes Treffen zusammen in diesem kleinen Kämmerchen im Hauptstadtstudio. Da habe ich für UFM moderiert damals. Und ich fand das so super mit dir und dachte, hey, der Böhmermann ist ein cooler Typ. Und dann hast du mir noch dein Buch und deine CD gegeben. Und dann hatte ich am nächsten Tag ein Konzert und habe dann das Hörbuch gehört und fand's nicht gut und war dann wieder ein bisschen, also das war dann der Moment, wo ich dann gemerkt habe, nee, der braucht noch ein bisschen. Und jetzt haben die das Buch wieder aufgelegt, weil sie denken, jetzt ist der Böhmermann so gut, jetzt kann man mit dem Lauf machen. Jan, das Buch.
Das ist überarbeitet worden, komplett, also aktualisiert.
Von Paul Ronsheimer oder was?
Von Paul Ronsheimer in Afghanistan im Schützengraben überarbeitet worden. Nee, und das Ding ist, jetzt früher war das so, da haben die das Cover einfach Cover und jetzt bin ich mit meinem Gesicht auf dem Cover drauf.
Ja, das ist und cool, das ist aus coole Gründen, weil dein Gesicht verspricht Geld.
Weiß ich nicht genau. Also mein Gesicht verspricht vor allen Dingen einen höheren Absatz für die Hautcreme-Industrie. Die ist natürlich sehr trocken, die Haut momentan durch den Winter. Aber ja. Ich finde, da muss man sich Gedanken machen, wenn man das eigene Bild auf so einem Buch vorne drauf hat. Ich habe das jetzt einfach mal, habe dem zugestimmt, weil ich zu schwach war, abzusagen.
Ja.
Und ich auch letztlich ein bisschen stolz darauf bin, weil ich das ganze Buch wirklich völlig alleine geschrieben habe. Und das war eine Höllenarbeit. 3 Jahre lang hat das gedauert. Das glaubt man nicht. Und das ist so ein scheiß Witzebuch. Also einfach nur ein blödes Witzebuch. Aber ich wollte ein gutes Witzebuch machen. Und du findest das vielleicht scheiße, ist mir egal. Aber,
Ich bin da stolz drauf. Du hast viele stärkere Sachen danach gemacht. Aber wer sich einmal auseinandersetzen will mit dem Frühwerk von Jan Böhmermann, als er noch nicht so gefestigt war, als er noch nicht genau wusste, gehe ich mehr in die Fips-Asmussen-Richtung oder doch mehr Harald Schmidt, der wird mit diesem Buch seine helle Freude haben. Der wird sich zurechtfinden, weil es sind viele kleine Gags. Oh, jetzt bist beleidigt ein bisschen, ne? Oh, da kommt
Maul, du
dummes Arschloch. Guck mal da.
Bist du eigentlich Musiker oder bist du Stand-Up-Komiker?
Ich bin eine Mischung aus beidem. Ich mache einfach, was ich will. Ich lasse mich nicht limitieren.
Eins von beiden wenigstens ein bisschen richtig oder ist alles nur so?
Ich kann alles nur so ein bisschen, aber zusammen gibt es eine ganz tolle Formation aus vielen kleinen Komponenten.
Ja gut. Und lief gut in Dresden, das Konzert war voll raus, war schnell ausverkauft?
700 Tickets und es war eine mega
Stimmung. Passen aber mehr Leute rein, musstet ihr die Halle abhängen eigentlich?
Nein, mussten wir nicht, es war so gut gefüllt und die Leute in Dresden sind so schlau, die wissen nämlich, wie man sich in der Halle positioniert, dass es voll aussieht, obwohl es gar nicht so voll ist.
Der Künstler kein komisches Gefühl hat. Legendäre Geschichten von der Tour eines großen deutschen Comedians, dessen Name in dieser Sendung auch schon mal gefallen ist, in dieser Sendung sogar. Der hat eine Hallentour durch die großen Hallen gebucht und dann haben 200 Karten verkauft. Dann wurde die Köln Arena abgehängt, so auf 200 Personen, dass da nur 200 Leute reinpassen. Und Köln Arena ist sowas wie die O2 World in Berlin.
Ja, ja.
Und das abgehängt ist sehr traurig.
Bei wem war das?
Verrate ich nicht.
Bitte.
Kann ich nicht verraten.
Los. Nee. Erster Buchstabe.
Nee, sag ich nicht.
Erster Buchstabe vom Vor- und erster Buchstabe vom Nachnamen. Los.
Nee, mach ich nicht.
Oh Mann.
Möchte ich nicht.
Gleich in der Pause.
Auch nicht. Wie findest du eigentlich, dass Tim Bensko jetzt bei Tabaluga mitmacht, bei Peter Maffay?
Schrecklich. Aber wohl auch ist okay. Weißt du was, meiner Meinung nach sollen die alle zu Tabaluga gehen? Alle? Also alle die Typen, die man sowieso nicht gebrauchen kann für gute Musik. Also Tim Bensko zum Beispiel und Lena und die sollen alle da mitmachen. Weil Tabaluga, das ist so scheiße, mal ganz ehrlich. Das würde ich meinen Kindern, da haben auch kaum Kinder Bock drauf. Das sind die Eltern, die da hingehen, weil die früher zur Sonne in der Nacht gevögelt haben von Peter Maffay. Und dann jetzt will ich mit meinen Eltern, will ich meinen Kindern auch mal zeigen, wie geil der Maffay ist. Das ist so. Tabaluga findet kein Kind geil. Die Eltern Eltern quälen die Kinder damit, indem sie sagen, hier ist dieser kleine Drache, der gegen die Welt kämpft und für Frieden sorgt. Und dann rennt der Drache da drum.
Pass mal auf. Weißt du, woher Tabaluga kommt? Woher die Comicfigur Tabaluga kommt?
Na?
Puste mal einen Gummihandschuh aus dem Krankenhaus auf und mal da mal zwei Augen drauf, und zwar über dem Daumen, dann sieht das Original 1:1 aus wie Tabaluga in Gummi. Tabaluga ist, schaut euch bitte mal Tabaluga an, einfach nur ein aufgeblasener Gummihandschuh mit Gesicht drauf.
Ja, und das ist der Peter Ursprung Maffei von Tabaluga.
Der Krankenhausclown.
Bei der Darmvorsorge ist ihm das aufgefallen wahrscheinlich, dass man das machen kann zum Drachen. Jetzt hören wir.
Warst du schon mal bei einer Darmvorsorge eigentlich?
Ja, na klar, war ich da. War ich schon. Warst du auch schon mal?
Ja, na klar. Also mit so einer Mischung aus Stolz und Freude. Ja, na klar.
Sorry, ich bin 42, da macht man sowas. Ich war bei der Darmvorsorge. Ist alles in Ordnung. Der Schlauch sitzt.
Ist alles in Ordnung.
So, und damit, wenn wir jetzt Peter Maffay so gedisst haben, hören wir jetzt Karneval der Nacht von Peter Maffay. Radio 1, los, Karneval der Nacht von der 83er.
Los, wie so Besoffene, die sich zur Mutprobe anstacheln. Ja. Los, Radio 1.
Los, Radio 1.
Karneval der Nacht von Peter Maffay, los, traut euch doch.
Von der 83er Karambolage, los, komm. Hier, Anja Kaspari, Musikchefin. Wenn du dich dagegen wehrst, ne, dann bist du einfach nur so eine Indie-Musikchefin. Hier, die geile Band damals, Karl Carlton, Bertram Engel, Jean-Jacques Cravesse und so, knallen euch jetzt mal hier Karneval der Nacht um die Ohren. Oder ein heißer Wind aus Afrika weht durch diesen Raum. Hier ist Sanft und Sorgfältig, die aggressive Sonntagnachmittagssendung. Für alle, die zu so lame drauf sind. Sie merken schon an unserem gesamten Gespräch heute. Ich habe heute meinen freien Tag, ich bin gerade mitten auf Tour. Böhmermann Mann befindet sich so im Höhenflug, gerade weil er im Borchertz mit dem Augstein essen war. Und wir kollidieren heute mal komplett. Ich bin nämlich wieder Street-Olli gerade. Ich spiele in den Clubs dieser Stadt, dieses Landes, meine ich. Bin so unterwegs. Und Jan Böhmermann, der macht hier fancy, fancy, fancy und lässt sich bald auch irgendwie in der Kanone ins Krisengebiet schießen und macht dann da irgendwie eine Comedy-Sendung. Und so kollidiert das. Herzlich willkommen zurück heute. Was ist das Thema der Sendung eigentlich, Jan?
Thema ist, ich glaube, immer noch Kulturrassismus.
Aha.
Und ich habe immer das Gefühl, bei allem, was du sagst, dass da gleich wieder so ein rassistischer Ausbruch von dir kommt. Und dann musst du wieder, dann gehe ich mit dir nämlich schön, ziehe ich dich schön an den Nasenlöchern, schleife ich dich vor den Rundfunkrad. Dann kannst du dein blaues Wunder erleben. Wobei nichts gegen Menschen, die jetzt blauhäutig sind.
Antirassismus gegen die Schlümpfe. Das war gegen die Schlümpfe gerade. Die sind nämlich blauhäutig.
Schlumpfismus. Anti-schlumpfistisch. Nee, man muss ja heutzutage, also ich fahr folgende Strategie. Entweder auf alles aufpassen oder auf gar nichts aufpassen.
Ja.
Also entweder schön auf Stecknadelschuhen übers Minenfeld oder mit der Dampfwalze durch. Eins von beiden. Muss ich mal gucken, wofür ich mich entscheide.
Weißt du noch nicht?
Weiß ich noch nicht.
Lange
ist dir eigentlich auch schon mal aufgefallen, dass ich aussehe wie David Guetta?
Wenn die Haare...
Nee. Länger. Wenn ich lange Haare hätte, würde ich original 1:1 aussehen wie David Guetta.
Wirklich?
Ja.
Muss ich mal gucken. Kannst du dich nicht mehr so schminken wie David Guetta?
Er sich?
Weiß ich nicht, aber die Haare so machen. Du hast David Guetta ist erstmal wie heißt nochmal die Insel, wo der immer auflegt?
Iban. Iban, was die Kontonummer abgelöst?
Ibiza. Genau, der fährt immer mit der Iban nach Ibiza und der hat immer so einen Sonnenbraun, der ist so sonnenbraun, dann hat er so Haare im Gesicht, also Bart und längere Haare auf dem Kopf. Und ja, du,
wenn ich mir eine Perücke aufsetzen würde, würde ich aussehen wie David Guetta.
Warte mal.
Was war das denn? Ist eine Flöte gepustet oder was ist jetzt passiert? Olli? Was war das?
Mir ist gerade ein bisschen Schleim hochgekommen im Hals, sorry.
Wo hast du den hingeklebt?
Ich habe ihn in die Tasse gerotzt, wenn du es genau wissen willst.
Voll eklig.
Ja, ist auch
eklig. Und musst die Tasse gleich Susanne abräumen oder räumst du die selber wenigstens
in die
Küche?
Nee, es macht Muckefuck, die Gehilfin von Susanne, weil Susanne gleich weg muss.
Ist Muckefuck wieder da? Hey, Muckefuck!
Muckefuck ist noch nicht, der kommt aber gleich runter, weil Susanne Windisch unsere Redakteurin.
Chefin,
unser Hausdrache, die hat gleich ein Gespräch mit dem Augstein und mit dem Ronsheimer, die soll nämlich diese Sendung hier übernehmen.
Achso. Oh Gott, nee. Ist ja zurzeit so viel Privatkram für uns. Ist bei euch eigentlich auch St. Martin singen und so?
Nee.
Mit einer Firma machen wir bei uns Martin singen. Ein Hipster färben wir wie ein Bart weiß und er kriegt dann so einen Umhang an und dann wird er geteilt, werden Lieder gesungen und dann stehen wir mit Fackeln vorm Hof.
Wir machen das alles nicht. Hier gibt's das nicht. Wir sind hier in Berlin, ist sowas alles, also in Berlin gehen die Feiertage, das ist alles nur noch hier ein großer Brei. Hier arbeitet erstmal sowieso keiner, richtig? Und hier gibt's diese ganzen Feiertage und das alles nicht mehr. Das ist langsam irgendwie vorbei. Bei dir, du wohnst ja noch in so einem katholischen Gebiet auch irgendwie und da wird immer noch alles so gefeiert, das gibt's hier nicht mehr. Nee.
Ja. Haben wir eigentlich schon darüber geredet, dass Kai Diekmann nicht mehr der Chefredakteur der Bild-Zeitung ist, sondern dass eine 38-jährige Frau jetzt die Bild-Zeitung führt?
Ja,
ich frage mich ganz ehrlich.
Was macht denn Kai Diekmann?
Gibt es keine Ahnung, Longboard-Kurse im Silicon Valley oder irgendwie sowas. Der programmiert jetzt, richtet den Router ein. Wenn irgendwas Internet nicht funktioniert oder das ein bisschen langsam ist oder sowas und wenn einer Probleme mit seinem Browser hat, dann ruft man bei Springer die Nummer 1, Durchwahl 1, dann kommt Kai, IT-Kai.
IT-Kai.
Und macht alles wieder heile.
Mhm. IT-Kai.
Das ist, glaube ich, jetzt IT-Kai. IT-Kai.
Dann kommt
IT-Kai, ich bin IT-Kai. Hi, ich bin der IT-Kai.
Und wie heißt die Frau, die das jetzt macht? Ist das dann also die
Tanit Koch. Tanit Koch ist die neue Chefin der Bild-Zeitung. An dieser Stelle herzlich willkommen im Scheinwerferlicht der Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit. Bei aller Bescheidenheit.
Darf ich die mir mal?
Tanit Koch.
Die google ich mal ganz
38
kurz.
Jahre alt, eine 38-jährige Frau leitet jetzt die Bild-Zeitung. Da sieht man mal, wie abgewirtschaftet der Springer Verlag ist. Das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Bild am Sonntag, Marion Horn hat eine Chefredakteurin, jetzt auch noch die Bild-Zeitung eine Chefredakteurin. Diese verdammte Frauenquote, vor 30 Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Ich weiß gar nicht, wie das weitergehen soll.
Tanit,
mit dem Laden. Ehrlich.
Tanit Koch.
Warte. Oder Tanita Tikaram.
Tanit Koch. Gibt's denn? Tanit. Kai Diekmann gibt Chefredaktion ab, an Koch ab. So, ich will die Frau sehen.
Die Tan und dann IT wie IT. Tan und IT. Und dann Koch wieder.
Ja, die sieht unscheinbar aus, finde ich. Und hier ist ein gemeinsames Foto mit Kai Diekmann. Der hat immer noch den Hipsterbart. Oder ist das ein altes Foto? Ich weiß das nicht. Ich bin da so raus, Jan. Oh, der hat glasige Augen. Meinst du, der raucht Marihuana, Kai Diekmann?
Kann ich mir nicht vorstellen. Kann er in seiner Position nicht.
Nicht erlauben,
glaube ich nicht. Ich frage mich, ich hätte es schöner gefunden, wenn der Bild.de-Chef Chefredakteur geworden wäre. Ich frage mich auch, warum der das nicht geworden ist, weil ich halte den eigentlich für den Qualifizierteren. Ich will jetzt nicht irgendwie Unfrieden stiften, aber ich habe das Gefühl, dass da... dass das eine ungerechte Entscheidung ist von der Verlagsführung. Ich finde, da Julian Reichel hat sich so ins Zeug gelegt, die Zahlen sind so gut und da hätte ich eigentlich erwartet, ist das gleiche Alter, kleines bisschen älter, aber jünger, aber ich hätte eigentlich erwartet, dass der Chefredakteur wird.
Ja.
Wundert mich, ganz ehrlich. Finde ich ehrlich, bin ich echt enttäuscht. So eine Frau aus der zweiten Reihe und der Mann, der das eigentlich hätte sein müssen. Naja, ich will mich da nicht einmischen, aber finde ich wirklich schade. Enttäuschend eigentlich. Ich finde es enttäuschend.
Ja, ich habe mal eine andere, ich würde gerne ganz kurz mal switchen auf ein anderes Thema. Hast du eine Armbanduhr?
Ich habe mir meine Apple Watch gekauft, die liegt aber in der Schublade. Nach 2 Wochen habe ich sie da reingelegt. Und ich warte jetzt so lange, bis die eines Tages bei eBay für viel Geld verkauft werden können.
Kennst du das auch, wenn du diese Armbanduhr trägst, wenn du eine Armbanduhr trägst am Arm, so ein paar Tage, und dann die abmachst und der Geruch an der Uhr, also dieser Geruch, der dann ist, wenn man die Uhr so umdreht und dann so randreht, hast du es noch nie gehabt?
Kenne ich nicht, weil meine Apple Watch muss ich alle 4 Stunden vom Handgelenk nehmen, um sie aufzuladen. Das heißt, dieser Geruch entsteht einfach nie.
Oder kennst du den Geruch, wenn man den ganzen Sommer eine Baseballkappe getragen hat und dann
da mal. Kenn ich auch nicht.
Kennst du auch nicht?
Nee, kenne ich nicht.
Ich trage keine
Baseballkappen.
Aber das kennen doch die meisten, dieser Geruch. Wenn man seinen eigenen Geruch mal checken will, wirklich, wie man selber riecht, dann einfach mal die Armbanduhr abnehmen beim Mantel oder das Cappy den ganzen Sommer tragen und dann da im Innen, in diesem, also im Bereich mal riechen. Das ist der Eigengeruch des Menschen. Wirklich, ich glaube, das ist eine schöne Definition des Eigengeruchs. Hast du sowas
gelernt? Interessant. Hast du das gelernt von einem alten Indianerhäuptling oder wer hat dir das beigebracht?
Das heißt mit einem alten Indianer. So entsteht der Eigengeruch des Menschen. So, hier ist die Sendung, die sehr eigen ist, sanft und sorgfältig. Ich mache gerade Tourpause. Jan Böhmermann ist hier.
Ja, wir wissen es jetzt.
Wir wissen, dass dein Deutschlandbuch wieder rausgekommen ist von vor 6 Jahren. Das Witzebuch mit Jan Böhmermann gibt es jetzt wieder.
Ey, sag mal, ich habe mal noch eine ganz, ganz andere Frage.
Ja.
Ich habe im Fernsehen jetzt gesehen, am Donnerstagabend, Dieter Nuhr, mein altes Vorbild in Sachen Comedy, hat jetzt auch einen Rapper, einen Hip-Hopper in der Sendung.
Welchen?
Weiß ich nicht, kenne ich nicht, aber ich habe gedacht, das kann doch kein Zufall sein, dass auf einmal Dieter Nuhr einen Hip-Hopper
in der Sendung hat. Ach, der ist jetzt fest in jeder Sendung?
Ja. Ich muss erst mal zuschicken. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt, die Idee.
Das weiß ich auch nicht. Schick mal rüber. Und die Titanic hat übrigens einen Witz gemacht. Checkpoint Ali, der neue Grenzübergang.
Habe ich dem Chefredakteur Tim Wolf der Titanic folgende Mail geschrieben. Und zwar ehrlich, warte mal. Tim Wolf geschrieben am 2.11., also vor 6 Tagen. Ich schreibe, Hallo Tim, wem schicken Olli und ich denn jetzt die Rechnung für den Checkpoint Alis Startcartoon? Bussi Bussi aus Köln. Darauf schreibt er, ich lese es einfach mal vor, lieber Jan, mir, das habe ich verbockt. Dafür bekommst du aber eine Rechnung vom Spiegel oder von Fernfahrern aus dem Jahr 1989. Da dieser Witz wurde aus dem Jahr, im Jahr 1989 bereits gemacht. Im Absatz 4 hat er mir einen Link geschickt, wo der Scherz Checkpoint Ali schon mal gemacht wurde. Und zwar im Jahr 1989. Aber das ist natürlich ein ganz infamer Versuch, sich aus der Affäre zu lavieren. Ich möchte jetzt mal an dieser Stelle sagen, Titanic, dieses hochgelobte Satireblatt, mit Preisen überhäuft seit 30 Jahren, klaut bei unserer isseligen Scheiß-Radiosendung die besten Gags. Das gibt's ja wohl nicht. Nachdem die vorher zwei Monate vorher auch schon in der Humorkritik aufgetaucht sind. Original dieser Scherz stand schon mal mit richtiger Quellenangabe in der Titanic. Zwei Monate später auf der Titanic-Startseite und wir haben keinen einzigen Cent gesehen. Das ist billig. Ja. Billig, billig, billig.
Und dann noch schreiben, echt, dass ich der Störfaktor der Sendung bin, weil ich nicht so gut über Paul Ronsheimer Bescheid weiß.
Nein, da finde ich aber ehrlich gesagt,
das kann man dafür so stehen lassen, oder?
Ja, aber das schafft diese Spannung, diese halb ernst gemeinte, halb spaßige Spannung, die in dieser Sendung immer herrscht. Nee, aber mal ganz im Ernst, finde ich megamäßig beschissen. Das gibt's echt nicht. Rege ich mich megamäßig drüber auf.
Mit diesen Worten verlassen wir sie jetzt kurz mal für Durchatmen mit Musik. Dann ist hier wieder gleich großer Mumschanz für Sie. Heute am Sonntag, den 8. November.
Bis gleich.
Tschüss. Herzlich willkommen zu Sanft und Sorgfältig am 8. November. Hier die große Sendung über alles heute einfach mal. Die große...
Ja, alles über Sendung. Das ist auch eine Schleichwerbung. Ach. Olli Schulz und Jan Böhmermann in der Haus. Es ist der 8. November. Wir kennen uns aus. Radio ist an. Ich heiße Böhmermann. Olli heißt Schulz.
Und wir haben wenig Geduld.
Geduld.
Genau. Sag mal, Jan, hast du dich schon damit auseinandergesetzt, dass Hamburg sich gerade wirklich darum bewerbt, Olympian, also in die Stadt zu holen? Und da
Olympia in die Stadt zu holen?
Naja, die wollen das Olympia, dass die Olympiade in.
Sag mal, die Flüchtlinge in die Stadt, jetzt holen sie Olympia in die Stadt.
Was kommt als nächstes?
Sind die denn völlig bescheuert? Was kommt als nächstes?
Ich
würde sagen, alle raus aus Deutschland. Besonders Veganer vor allen Dingen. Veganer müssen raus aus Deutschland. Die finde ich furchtbar. Veganer raus, zurück, abschieben, woher sie herkommen. Nach Veganistan.
Veganistan. Oder Biolando. Du.
ins Bioland.
Alle Veganer ab ins Bioland. Wir haben jetzt wieder geprobt mit der Band im Übungsraum, bevor wir auf Tour gegangen sind. Und dann gehe ich immer einkaufen im Bioladen. Irgendwie Bioparadies oder wie das da heißt. Und gehe dann rein. Ja. Und dann kaufe ich da irgendwie was ein. Und dann ist die Kasse ewig lang. Und drei Leute stehen an den Regalen und irgendwie und ordnen so Dosen. Und
streicheln die Müsli.
Und genau. Und ich denke, warum geht nicht noch einer an der Kasse, damit das hier schneller geht? Und dann bin ich irgendwann, weil ich so dünnhäutig war, bin ich da hingegangen. Meinst du dann, kann noch eine zweite Kasse bitte geöffnet werden? Wie das auch alte Omas machen. Und ich fühle mich inzwischen wie eine alte Oma teilweise. Deswegen gehe ich jetzt auch, ich mache das, was ältere Leute machen. Ich mache jetzt vernünftige Sachen. Ich gehe hin und sage, können Sie mal eine zweite Kasse aufmachen? Ich mache Jugendliche darauf aufmerksam, wenn sie sich unflätig benehmen oder auf den Boden spucken. Ich werde ein böser alter Mann jetzt. Das ist Payback-Time bei Olli Schulz. Und also gehe ich zu dieser Bio-Frau und sage zu ihr, können Sie die zweite Kasse aufmachen? Und sie so, ja, wir sind heute nicht so viele Leute, wir müssen mal ganz kurz fragen. Und dann fangen die drei in dem Gang an zu diskutieren, wer jetzt an die Kasse geht. Nee, Jutta, das geht jetzt nicht, weil ich muss jetzt hier noch die rote Beete Dosen einordnen. Und da habe ich wirklich gedacht, da kam mir die pure Verachtung für die gesamte Biogesellschaft raus. Da wäre ich eigentlich schon einmal, also ich hätte einmal die Regale umgekippt. Ich so, jetzt nimmt sich hier mal jeder, was er will. Wir leben hier im Biolando. Hier kann man machen, was man will. Wir sind eine Freikörperkultur, alle ausziehen und so. Weil das war dann in dieser Bio-Welt, innerhalb dieser Bio-Welt wieder so schlimmer als in jeder Spießerwelt.
Ätzend. Aber kennst du diese Restaurants, in die man wahnsinnig gerne gehen würde wegen des Essens, weil das Essen wirklich fantastisch ist?
Ja, es geht nicht wegen der Bedienung.
Und die Bedienung macht einen wahnsinnig, weil die das nicht hinbekommen, weil es immer verhampelt wird. Oder weil der Laden in Köln, gibt's einen Laden in der Aachener Straße, ich sage jetzt mal Name-Dropping, einfach mal raus damit, Kaffeeschmitz, wahnsinnig tolle Sachen. Aber diese Essenstheke ist getrennt von dem Bereich, wo man sitzen kann. Man muss da bestellen, das Essen wird rübergetragen. Man wird mit Verachtung wie im Musikalienhandel, wie im Music Store in Köln, wo jeder Gitarrenverkäufer eigentlich Rockstar ist. Und dann kommt man dahin mit seiner Ahnungslosigkeit und wird verachtet als Kunde. Und so ähnlich fühle ich mich in solchen Läden auch immer. Gehe ich nicht mehr hin, habe ich keinen Bock drauf.
Oder auch ein Restaurant. Wenn ich mich irgendwo hinsetze in so einem Restaurant oder so einen netten kleinen Laden in Kreuzberg und will einfach nur einen Kaffee trinken oder mal mit jemandem mich unterhalten und dann sagt die Bedienung, das dauert aber ein bisschen, ich bin heute alleine hier, die andere Bedienung ist ausgefallen, gehe ich sofort wieder raus. Da fange ich noch nicht mal an zu diskutieren. Oder wenn ich irgendwo mir einen Burger holen will, ich sehe, da sind 20, 30 junge Leute mit Fake-Hornbrillen und so aufgeklebten Haaren und so, dann weiß ich genau, hier stelle ich mich nicht an, weil die sind zu dumm, um zu bestellen. Vor allem, wenn die nicht aus Berlin kommen, im Burgerladen gehen, dann denken die erstmal noch, hier gibt's, oh, warte mal, ich will die Chili Fries. Nee, warte mal, Thorsten, willst du auch irgendwie, oh, willst du auch den Bio-Käse? Und dann drehe ich sofort durch. Dann kriege ich sofort nehmen, da kriege ich Gewaltfantasien. Wenn dann diese Leute kommen, die dann denken, weißt du was, ja, ess einen Burger, hol ein paar Pommes, halt die Schnauze. Deswegen stellst du dich an und guck nicht noch eine halbe Stunde dahin. Oder Leute, die an der Tanke anfangen, sofort irgendwie, die wissen, was sie kaufen und brauchen dann noch Zeit, um das Geld rauszuholen oder fangen an so rumzuwühlen. Warte mal, ich habe hier noch einen Fünfer. Die Tanke ist gut bestückt mit Kleingeld, Alter. Da musst du nicht anfangen rumzuwühlen in deinen Taschen, ob du noch 5 Cent hast. Diese gesamte, das macht mich fertig. Diese
oder so Frauen Mitte 40, die sich zusammen an den Tisch setzen. Jeder bestellt sich ein Croissant und einen großen Kaffeelatte, aber nur einen, der wird in die Mitte gestellt und dann stippen die das Croissant und dann fangen die an zu reden und auf einmal fangen beide Frauen an zu weinen. Ist mir letztens passiert im Kopf.
Beide Frauen fangen an zu weinen.
Und zwar, weil über irgendwas ist irgendwas passiert und es war offensichtlich nichts echt Schlimmes, sondern so ein Beziehungsding, so nach dem Motto, ich habe mir das anders vorgestellt mit 45 und jetzt ist es dann doch so ein bisschen traurig und mir hängt so ein Angelika-Bär-Zopf rechts an der Schulter runter und irgendwie habe ich mir das auch beziehungsmäßig mit den Männern so ein kleines bisschen anders vorgestellt. Unglaublich anstrengend.
Junge Leute.
Aggressiv macht mich das.
Mich auch. Und die dann auch so wissen, das ist jetzt so ein bisschen hip, ein bisschen emotional aufgeladen zu sein, jetzt einfach mal zu weinen und zu sagen, dass man auch Gefühle hat. Dass das Leben nicht nur immer so auf einer Ebene ist und so. Ah, Menschenhass.
Oh, da musst du mal raus, ne? Aber das ist wirklich echt total aufgestaut. Interessant. Haben wir noch gar nicht so ausführlich drüber geredet. Das ist auch, glaube ich, so ein, zusammen mit dieser, ich nehme meinen Hund mit ins Café-Kultur, hat das so Einzug gehalten. Man wohnt in Cafés und dieses Missverhältnis von was man bestellt und wie lange man sitzt. In Amerika wirst du rausgeschmissen nach einer halben Stunde, wenn du da nicht was ordentlich was von der Karte dir bestellst. In Deutschland kannst du einen ganzen Tag mit einem Latte Macchiato sitzen und das ist auch eine absolute Erniedrigung des Gastwirts. Der ist aber mit sich machen lässt. Also muss ich auch nicht wundern hinterher, dass die Leute das dann machen. Finde ich voll scheiße, ehrlich.
Oder wenn man mal ein Date hat mit jemandem oder jemanden kennt und der sagt, ey, ich kenne da so einen Asiaten, da kann man so viele kleine eigene Sachen bestellen, die machen so kleine Portionen, das kann man sich alles auf den Tisch stellen, dann kann jeder mal von jedem so ein bisschen essen.
Nee. Nein,
nee, will ich nicht.
Ich will nicht von ein bisschen essen. Ich will meine Ente süß-sauer alleine essen. Ich will die nicht mit dir teilen. Ich will auch nicht wissen, was ich für kleine...
Und das Missverständnis, dass man beim All-You-Can-Eat-Buffet nicht, man kann alles, was man essen kann. Man muss nicht alles essen.
Ja, und man muss nicht alles essen.
Und man muss nicht alles auf einmal auf diesen großen Teller tun, weil das sind kleine, eifrige Chinesen, die sitzen in der Küche und legen immer wieder nach, wenn das da weg ist, wenn die Schale weg ist.
All you can eat ist ein absolutes, also der absolute gewucherte Wohlstandsgesellschaft. All you can eat lehne ich komplett ab.
Genau.
Möchte ich gar nicht haben.
Und auch kleine Portionen lehne ich ab, wo jeder mal so ein bisschen vom jeden das essen kann. Ich will eine normale Portion essen. Für mich alleine. Und ich möchte ein Gespräch führen, während man isst, will ich nicht noch darüber reden, ja guck mal hier die Böhnchen noch und da noch das und so. Nein, ich sag, okay, wie ist dein Essen? Gut. Und deins so. Und jetzt lass mal in Medias Res gehen. Jetzt lass uns mal reden.
Ich lass Mittagstisch bei uns um die Ecke, wo wir mit der Arbeit hingehen. Drei Tage am Stück gab es eine Sättigungsbeilage, die außerhalb meiner Toleranz, wenn es Toleranzgebiets ist, Thymian-Polenta, dann gibt's ein schönes Steinpilz-Risotto. Ich will Frikadellen haben, vielleicht Pommes, allenfalls noch Bandnudeln, aber mit Thymian-Polenta kann ich überhaupt nichts anfangen. Thymian-Polenta, mal ganz im Ernst. Also Weltoffenheit in allen Grenzen, ne?
Ja.
Aber da bin ich wirklich kulinarisch, bin ich da AfDler, ehrlich. Das ist wirklich... Ich möchte also, keine Thymian-Polenta zu meinem... Wirklich nicht.
Kulinarisch sind wir eher Pegida-mäßig unterwegs. So, jetzt müssen wir ein bisschen Musik machen.
Kulinara. Genau. Das musst du mal aus. Fühl mich echt besser jetzt.
Ja, ich
muss wirklich mal raus.
Oh, langsam wird die Sendung gut, Jan. Oh, war das ein Launenschein.
Endlich wird sie... Der hat eben Susanne gesagt, wir sollen nicht immer so oft sagen, dass die Sendung scheiße ist, weil die Leute, so doof wie sie halt sind, dann glauben, dass wir meinen, dass die Sendung scheiße ist.
Genau.
Da verstehen sie uns falsch. Wir finden die Sendung immer extrem geil, auch wenn sie eigentlich scheiße war.
Auch wenn ich dann... Das ist... Man kann die Leute so leicht manipulieren. Ich habe mal im Interview gesagt, ich bin nicht der beste Sänger. Und dann so, ja, er ist ja nicht der beste Sänger. Sagt er ja selber. Oder die Sendung war ja nicht so gut, sagen die ja selber. Mann, wir sagen das nur, damit sie sagen, das ist geil, was wir machen. Raffen Sie das doch mal. Wenn wir sagen, das ist nicht so gut, dann sollen Sie, weil wir das seit 3 Jahren machen, sagen, doch komm, war doch geil.
Aber offensichtlich diese Strategie, mit der wir damals versucht haben, Frauen aufzureisen, funktioniert immer noch nicht. Das funktioniert nur bei kleinen Kindern. Gegenteiltag. Iss jetzt nicht den Teller auf. Und dann wird der Teller aufgegessen.
Genau.
Diese kleinen Idioten. Wirklich. Hier ist Materia. Und alle haben Job, ich habe Langeweile.
Samt und sorgfältig. Willkommen zurück.
Willkommen zurück. Der neue Bond ist diese Woche angelaufen.
Möchte ich gerne sehen.
Würde ich auch gerne sehen. Und zwar, weil ich in der Kritik gelesen habe, die Action-Szenen seien lustlos performt. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht.
Aha.
Lustlos performte Action-Szenen. Christoph Waltz kann man immer gucken. Und ich gucke Bond-Filme eigentlich hauptsächlich wegen der Bösewichte und natürlich der Action-Szenen. Und vergessen, ich glaube, im vorletzten Bond, diese Prügelszene auf diesem Kran. Irre. Aber sobald ich in Kino gehe mit der 3D-Brille, ist mir das schon wieder zu viel. Ich habe, was habe ich denn 3D? Ach so, der Marsianer habe ich gesehen in 3D. Machte gar keinen Sinn, dass in 3D ist, fand ich. Aber ist ein ganz guter Film. Hast du schon gesehen? Ridley Scott, der Marsianer?
Ja, ich glaube, darüber haben wir letzte Sendung schon geredet. Mich würde der James Bond mehr interessieren. Der Keyboarder aus meiner Band hat ihn gesehen vor ein paar Tagen und er meinte, es ist sehr, sehr gut gewesen, der Film. Er war sogar
der Bond?
Der Bond, ja. Der fand den richtig super.
Ja, guck, ja, sehr gut.
Und der
Bond Keyboarder, der so aussieht wie du, ist das der?
Ja, bisschen. Und der Skyfall war, fand ich auch schon gut. Ich fand sowieso fast alle, bis auf den zweiten mit Daniel Craig, ich weiß nicht, wie hieß, der war...
Der war Skyfall,
glaube ich. Nee, das war der dritte. Der davor war schwach, weil der so hektisch geschnitten war. Aber der erste war super mit ihm.
Ja, der war ganz nervös geworden für die schnellen Schnitte, wie früher bei MTV.
Nein, der war wirklich, der war ein bisschen uninspiriert geschnitten und ich kenne mich da sehr gut aus, weil ich jahrelang selber geschnitten habe, meine ganzen kleinen eigenen iMovie auf iMovie selber geschnitten habe und mich halbwegs gut damit auskenne. Okay. Gehst du noch gerne ins Kino? Das Kino gehe ich auch nicht mehr gerne. Weil es
doch, gehe ich gerne hin. Ich gehe so Zoopalast in Berlin, also warst du schon mal im neuen Zoopalast?
Nee, würde ich gerne mal hingehen. Ich brauche mal.
Wirklich, lohnt sich sehr, echt.
Ja, wenn ich endlich mal jemanden finde, der mit mir ins Kino wieder geht, dann, bis jetzt ist es für mich immer noch Netflix gerade oder hier
Fargo, hast du Fargo angefangen, zweite Staffel?
Super.
Mega geil, oder? Ist das
auf
nicht
Tour
mega
angefangen,
toll?
Die ersten 4 Folgen gesehen, die es bis jetzt gab, total super.
Ist
total
das nicht gut. Eine fantastische, also ich finde einfach, das ist wirklich, wenn das so weitergeht, können die meinetwegen 10 Staffeln machen. Ein großer Spaß, sich das anzugucken.
Ein großer Spaß.
Die Coen-Brüder gar nicht, also wirklich.
Ja, es ist natürlich aber ganz im Geiste der Coen-Brüder gemacht und die sind ja auch ausführende Produzenten, halten sich da aber völlig bedeckt, schreiben nicht am Drehbuch mit und ähnlichem. Aber es ist wirklich komplett, also ich finde, es ist wie die Coen-Brüder, es passieren surreale Sachen, abgefahrene Geschichten, aber es ist so gut umgesetzt, dass man in keiner Sekunde denkt, ach du Scheiße, es ist albern, sondern man denkt, oh, wie geht das jetzt weiter? Und das finde ich so super daran. Du willst immer wissen, wie die Geschichte jetzt weitergesponnen wird. Und ich muss sagen, bei True Detective bin ich bei der 2. Staffel, die ja auch in einer völlig neuen Besetzung gedreht wurde, nach 3 Folgen ausgestiegen, weil es mich nicht mehr ergriffen hat. Und bei Fargo bin ich mir sicher, die Macher sind so klug und schlau, das kann noch 2, 3, 4 gute Staffeln geben.
Ja. Was hältst du von Homeland, aktuelle Staffel Nummer 5 in
bin
Berlin gedreht?
Bin ich seit der 2. Staffel raus. Diese habe ich das Claire Danes, diese hysterische... Die,
das Geheule,
ja. Ich würde jetzt gerne schmierigen Macho-Spruch bringen. Aber
mach doch mal.
Die braucht mal einen starken armen Mann, der sie einfach mal in den Arm nimmt. Und die einfach sagt, weißt du was? Das mit den Terroristen. Ich würde, wenn kleine, also
halt
die
ist schlimm.
Das mit den Touristen, ich weiß, du willst die Welt drin, aber wir beiden, wir machen uns heute mal schön hübsch und gehen dann mal ins Borcherts essen. Ja, aber ich würde gerne sagen, vergiss heute mal die Terroristen. Wir beide gehen heute mal schönes Borcherts essen.
Machen uns einen schönen Abend. Wir gehen schön ins Kino mit der 3D-Brille. Das ist ehrlich gesagt die
3D-Brille.
Oder wir
gehen zusammen Asiaten, so eine Fusion-Küche.
Nee,
und holen uns so kleine Schalen. Und jeder nimmt von jedem so ein
oder,
bisschen.
Weißt du, oder wenn du so von deiner Peer-Group gesagt bekommst, wir gehen heute zum Indonesier. Oder zum, da ist ein toller Balinese. Oder der ist eine super burmesische Küche. Ist mir alles, ich bin in den 80ern groß geworden. Mad Eagle ist das allerhöchste der Gefühle. Italienisch geht gerade noch so. Ich also so ein Dürüm, das akzeptiere ich noch. Einfach aber auch, weil ich Angst habe, was aufs Maul zu bekommen, wenn ich es nicht akzeptiere. Aber ich, alles andere ist mir jetzt, ich bin da sehr kartoffelig unterwegs. Ehrlich,
ich
bin
auch.
Einfach eine echte Kartoffel im Herzen.
Aggression machen Männer und Frauen bei mir, die das erste Mal in Italien im Urlaub waren oder ein Auslandsseminar da gemacht haben und dann wieder kommen und sagen nicht mehr, ich koche mir Nudeln, sondern ich mache mir meine Pasta. Ich mache mir jetzt meine Pasta. Wollen wir nicht eine leichte Pasta einfach mit Pesto machen?
Nein,
ich koche mir lieber Nudeln mit Spaghetti, also Spaghetti mit Tomatensauce.
Nudeln mit Spaghetti.
Ja, Spaghetti mit Soße. Aber ich brauche so jetzt keine
Pasta.
So kann
man ganz kurz mal eben, hier kommt Böhmis Tomatensauce. Ich koche ja Tomatensauce immer ein. Ja. Ich habe ja diese Bio-Kiste, hast ja gesehen, da kommt immer einmal in der Woche kommt immer so eine riesige Kiste mit Sachen, die man nie verkocht. Und da waren letztens so viele Tomaten drin. Ich mache wahnsinnig gute Tomatensauce. Schön Zwiebelchen, schön ein bisschen Knoblauch in Olivenöl anschwitzen. Jetzt der geheime Trick. Schön durchwachsenen Speck in die Soße tun. Tomaten rein, Tomaten aus der Dose rein. Das alles schön kochen, am besten den ganzen Tag kochen. Oregano ist ganz wichtig mit rein. Dann vielleicht ein bisschen Creme Fraiche oben rein. Und dann wird das abgegossen durch ein Sieb, dass man diese ganzen Stücke nicht hat, sondern nur diesen puren Schinken-Tomaten-Geschmack. Das schön in kleine Döschen einfrieren. Das kannst du dir auftauen in 2 Minuten. Machst den Teller Nudeln, hast du immer was zu essen im
super,
Haus. Ganz
super
ehrlich.
Tipp.
Und eine gute ist ein toller Tipp.
Mein Tipp noch, eine kleine Ergänzung, schöne Bolognese machen und zwar mit Mischhack. Halb Rind, halb Katze, das ist die beste Mischung.
Lecker.
Und das schön mischen, halb Rind, halb Katze, dann schön anbraten, schön Kilo und schön mit Tomate und dann hast du immer zu Hause eine schöne Soße. Und das
lecker, Katzenbolognese. Wenn man eine Katze hat, hat man immer was zu essen im Haus. Das
ja
ist
genau, eine
ist
eiserne so. Reserve. Rate mal, warum die ganzen Punks, die im Bauwagen wohnen, warum die alle einen Hund dabei haben. Das ist die eiserne Reserve. Der Hund ist, gilt, also eigentlich sollte der Hund so ein Outlaw sein, aber eigentlich ist der Hund die eiserne Reserve, wenn man gar nichts mehr geht oder wenn man zu faul war, in der S-Bahn zu betteln oder hier oder zu jonglieren, wenn man keinen Bock hat zu jonglieren an dem Tag, dann holt man so ein Stück vom Hund.
Wie bitte? Sag mal, ich habe eine Idee.
Ja.
VHS-Jonglierkurs für Punks. Also nicht ein normaler Jonglierkurs, sondern einer, der auf die Bedürfnisse von Punks eingeht. Also jonglieren mit 0,5 Liter Dosen Deutschlandpilz das oder so. Also einfach Jonglieren für Punks.
Eine DVD, Jonglage für eine DVD beim Mediamarkt für 90 Euro.
Punk-Yoga.
Punk-Yoga, Punk-Jonglieren. Werde Punk mit Böhmi und Schulz. Da machen wir eine DVD. Ich zeig denen, wie man jongliert und du zeigst denen, wie man irgendwie sich...
Koch, Tomatensauce kocht.
Wie man sich genau was... Aus dem Hund. Sudhund.
Sudhund. Hundesud. Ich merk gerade, hier sind die Out Here Brothers und Who Let the Dogs Out. Sind das die Out Here Brothers? Ich glaube schon. Wir sind gleich wieder da mit noch mehr Kochtipps und dann werden wir uns noch über die kulinarischen Auswüchse unserer postmodernen Wohlstandsgesellschaft hier aufregen.
Bis gleich.
Sanft und sorgfältig die Radioshow mit Olli und Jan am Sonntagnachmittag.
Ja, mit Olli und Jan, denn da ist immer voll Fun, da ist immer voll Spaß mit den beiden zusammen. Und wir singen für euch und wir legen uns ins Zeug, denn wir sind Olli und Jan und jetzt sind wir dran.
Hey. Ja, entschuldigen Sie die gute Laune, aber wir sind heute so ein bisschen, ich stehe kurz vor einer Massage wieder, ich habe morgen Massage, ich muss mal wieder. Ich habe so einen wahnsinnig verspannten Torso, ich bin einfach, der verspannte Torso und Harry, ich bin verspannt und ich muss morgen mal wieder zur Durchknetung, morgen ist wieder Pledo-Session, Böhmi legt sich wieder hin und wird Knete in den Händen seiner beiden thailändischen Masseure. Ich lasse mich nicht mehr von Frauen massieren, möchte ich nicht, ganz ehrlich. Also jetzt Sexismus.
Weil die sich immer in dich verlieben, ne? Oder?
Die verlieben sich immer. Und zwar, ich muss denen nur meinen haarigen Rücken hindrehen.
Ja.
Und da fallen die Frauen quasi. Ich habe da so viele Herzen schon gebrochen, weil ich immer sage, nein, ich möchte nicht mit einer Frau zusammen sein, die gut massieren
Stimmt
kann.
Das eigentlich, dass du Thailand-Verbot hast? Dass du nicht mehr dahin, dass
ich habe Thailand-Verbot, ja, aber das möchte ich jetzt nicht drüber reden.
Nee, weil die immer sagen, wenn du da am Strand liegst, sagen die immer, Böhmi, Böhmi, Germany, that's the place I want to be.
Nee. Nee, ich habe Thailand-Verbot, ich möchte aber jetzt nicht drüber reden in der Sendung, weil das ist ein schwebendes Verfahren und ich habe da noch bin da zurzeit noch im Gespräch mit meinem Anwalt.
Ich habe generell gehört, du bist ein Typ, der jetzt irgendwie, du bist eine Gefahr für Deutschland. Du darfst nicht mehr ins Ausland, weil immer so viele dann mit dir mitreisen wollen zurück.
Sexmaschine, weil man nennt mich die Sexmaschine.
Nein, du bist das große Versprechen von Deutschland.
Ja.
Und wenn so ein Typ wie du in den besten Jahren gut finanziell ausgestückt und rum gut bestückt und finanziell gut bestückt, wenn der im Ausland ist, dann wollen die immer alle gleich mitkommen zu dir ins Heimatland. Eigentlich bist du der Grund der Flüchtlingswelle, weil die wollen alle mit dir mit. Die wollen alle da
ich
sein,
finde das
bist.
Nicht lustig, wenn du darüber Scherze machst. Und ich muss mal eine Sache sagen.
Ja, du findest immer alles nicht witzig.
Ja, am Montag habe ich aus Spaß gesagt, da ging es irgendwie um YouTube-Stars und haben wir darüber geredet, dass ein YouTube-Star früher mal die AfD gut gefunden hat. Und habe ich in den Raum reingesagt, ja, früher als die AfD noch cool war. Und das habe ich offensichtlich nicht mit so viel Augenzwinkern gesagt, dass das nicht mindestens so 30% der Leute gedacht haben, oh, hat Böhmermann früher die AfD cool gefunden. Muss man vielleicht mal sagen, dieses grundsätzliche Verständnis kommt manchmal abhanden. Ihr Koordinatensystem, meine Damen und Herren da draußen, 80% der Menschen in Deutschland, das Koordinatensystem, was ihnen durchs Leben hilft, ist auch bei uns vorhanden. Und wenn wir sagen, früher als die AfD noch cool war, ist das natürlich ein Scherz. Das ist ein Scherz. Die AfD war früher, ich sag mal, nicht
ja, und cool, du meinst jetzt, aber Entschuldigung, wenn ich mal unterbreche, du meinst jetzt, keiner hat verstanden, dass ich gesagt, du bist der Grund für die Flüchtlingswelle ist Jan Böhmermann, dass irgendwelche Leute gedacht haben, das ist jetzt kein Scherz oder was? Willst du mir das damit gerade unterbreiten?
Ja, die
oder
haben
was?
Leute dann hinterher bei Twitter geschrieben.
Ich hab keinen Twitter. Dann hol dir doch einfach, dann schalte doch einfach Twitter ab. Dann musst du dich mit der Kacke nicht mehr auseinandersetzen.
Ja, ich will das aber mal einmal klarstellen, weißt du, aber nicht, weil ich jetzt.
Aber du bist so ein Wendehals. Sorry, wenn ich das mal sage, ich bin heute ein bisschen aggressiv. Aber
hier
heute
fliegen gleich die Löcher aus dem Käse.
Heute willst du das wieder alles klarstellen und vor zwei Wochen sagst du noch, Spaß beiseite gibt's nicht, Spaß ist immer da und jetzt auf einmal willst du wieder was klarstellen. Du willst das auch immer...
Du versuchst immer
die Polkappen alle so im Gleichgewicht zu halten, dass nirgendwo was schmelzt. Du versuchst es allen recht zu machen.
Schmilzt. Oh Mann, ey. Jürgen Schmilzki. Was ist eigentlich mit Jürgen Milzki los? Der hat auf seiner Facebook-Seite wieder so viele Sachen eingetragen. So viel Hass wieder. Nicht Hass, aber so viel
Emotion. Jürgen Milzki?
Ja, großer Bruder, du bist immer... Slatko, der beste Kumpel von Slatko. Was macht eigentlich Slatko?
Der hat eine Disco in Hamburg. Der hat in Hamburg auf der Reeperbahn eine Disco gehabt. Ich wollte da immer mal rein. Und ich, manchmal nehme ich mir vor, in so Trash-Läden zu gehen. Ich wollte auch hier ins Zweck gehen von, das gehört doch Hugo Egon Balder. Und da war ich da drin. Und dann saß ich da drin auf der Reeperbahn. Und dann habe ich da einen Burger gegessen. Der war einfach so mies. Und die Pommes waren so dicke Wedges, so Pommes-Wedges. Das war so 80er Jahr, wie man sich in 80er Jahren American Food vorgestellt hat. Und dann waren da auch nur so Typen mit so hochgekrempelten Lederjackenarmen und so. Ich habe gemerkt, das ist dann noch nicht mal witzig oder kultig da reinzugehen oder man kann sich was angucken. Früher bin ich gerne mal ins Puparsch gegangen. Das war in Hamburg eine Baggerdisco, weil da
Puparsch,
war
die total verrückte Kneipe.
Ja, und das war wirklich witzig.
Bremen sogar Werbung für gemacht. Das ist das Puparsch, die total verrückte Kneipe.
Und ich habe nie, da ging nie was mit Baggern bei mir. Ich bin auch nicht deswegen da hingegangen, sondern ich fand es faszinierend, mir sowas anzugucken. Schade, sowas stirbt immer mehr aus oder der Pflaumenbaum oder wie sowas hieß oder ich habe mal als Zapfer gearbeitet, als ich Geld brauchte in so Land, der hieß Zungkuss. Wirklich. Im Zungkuss in Wandsbek. Gibt's auch nicht mehr.
Du hast nicht mal Bock, mit mir in den Megapark zu gehen. Da gibt es nämlich so eine weiße Lounge, von Michaela Schäfer, die VIP-Lounge. Die ist sponsored oder powered bei Michaela Schäfer. Und wenn man ganz viel Glück bzw. Pech hat, legt Michaela Schäfer und DJ Julia Siegel auf, wenn man in der White Lounge...
Zusammen. Und küssen sich dann auch.
Und es gibt einmal im Monat... ich glaube nicht, dass nur wenn man da Geld auf den Tisch legt. Und einmal im Monat gibt's sogar eine Gay-Party im Megapark. Man wird quasi am Ballermann von den ganzen straighten Superheteros wird man erstmal gemobbt und fertig gemacht. Dann kann man oben in diese Lounge gehen und kann dann runtergucken auf die Leute, die unten sich besaufen, die einem gerade noch was aufs Maul hauen wollten, weil man schwul oder lesbisch ist. Das ist die Megapark-Gay-Party. Als ich auf Mallorca war, habe ich mir so ein Prospekt mitgenommen. Fand ich ganz spannend, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das im Megapark, das ist ja diese Mega-Assi-Disco, die am Ballermann ist, am Balneario in El Arenal. Übrigens Mallorca, schöne Insel. Auch bisschen abseits von den Touristengebieten. Schöne Insel, das Binnenland, schön. Das ist ja alles nicht so, wie man das aus dem Fernsehen kennt.
Das ist
schöne Insel. Schöne Insel. Die Landschaft, schöne Insel. Nette Menschen, schön.
Mit der Stimme könntest du echt so eine Vox-Reiseshow machen. Und dann, wenn
die
immer
wieder mal sein... Rekommandeur, meine Damen und Herren, hier sind wir. Ich war am Freimarkt, Bremer Freimarkt letzte Woche, schön auf Pferdewürstchen gegessen, war mega geil. Freimarkt, mit dabei sein, jawohl.
Sowas finde ich aber noch gut. Weißt du, was ich finde? All das, Freimarkt, Gewinne, Puparsch, das ist meine Welt. Finde ich immer noch besser als Internet, Chat, Twitter, Instagram und so. Ich gehe lieber 2 Wochen auf einen Freimarkt jeden Tag, als 2 Wochen jeden Tag mit einem Twitter-Account hier irgendwie zu folgen oder so eine Sachen. Das sind die Sachen, die aussterben und irgendwann haben wir es nicht mehr und dann vermissen wir es. Weil da hat man noch, ich kenne noch eine Disco außerhalb von Hamburg, die ist in so einem Hotel mit drin, in der Nähe von Eutin. Das ist, und da...
Eutin, da habe ich mal Urlaub gemacht, in Eutin auf dem Campingplatz mit meinen Eltern haben wir
da. Und ich schwöre dir, da ist die Zeit stehen geblieben. Das ist eine 80er Jahre Spiegeldisco mit so Tanzstangen und da ist in der Jukebox nur noch Peter Maffay und die ganzen Hits aus den 80ern und der Nikotingeruch ist noch da und so eine Sachen verschwinden immer mehr und ich liebe das, dass es noch Ecken gibt, wo es so ist. Nicht, weil ich so ein nostalgischer Freak bin, sondern finde ich, das spiegelt viel mehr einen Teil der Republik wieder als dieses anonyme Internet-Ding und diese ganze moderne hier oder Ego-Shooter-Kacke. Ich finde, wir beide, wenn das hier nicht mehr läuft, machen wir so ein Pup-Arsch-Ding auf. Jan und Ollis total verrückter Baggerschuppen.
Ja. Warum? Ich frage mich sowieso, warum wir das nicht einfach mal endlich mal kommerzialisieren. Diese prollige Bekanntheit. Wir sind doch letztlich auch wieder wie der Typ, der das rote Pferd singt. Wir könnten doch, wenn wir einen Mallorca-Hit schreiben würden, wir wären doch in so einer Liga, wären wir doch, glaube ich, da könnten wir doch dauerhaft die große Kohle abgreifen. Glaube ich jetzt mal. Ja. Der König von Mallorca muss ja auch irgendwann mal dieses Zepter übergeben. Warum genau. Denn nicht einfach an uns? Mallorca-Olli und Cala Ratjada-Bögen.
Ich hätte zweimal die Möglichkeit, da aufzutreten. Ich wurde angeschrieben von einer Künstlerin, als ich damals Mach den Bibo, diesen Song geschrieben habe, dieser Mitmachsong. Und die hat zu mir gemeint, ich würde dir helfen. Ich weiß, ihr habt ihren Namen vergessen inzwischen. Ich glaube, sie ist auch raus.
Möhre?
Möhre vielleicht. Und die hat zu mir gesagt, ich könnte auch bei ihr pennen, sie hätte noch ein Zimmer und dann wird sie mir das zeigen, wie es im Ballermann funktioniert und wir könnten erstmal Auftritte machen. Und ein bisschen ärgere ich mich, dass ich das damals nicht gemacht habe, alleine für die Erfahrung. Aber das Problem ist ja, dass die Leute dann wirklich dann denken, ja, jetzt will er hier Ballermann. Kollege, der Rapper, der tritt jetzt immer am Lorette Mar im Sommer, ist da aufgetreten. Da habe ich auch gedacht, ja, das ist dann einerseits Gangster-Rap und so, das finden die Fans aber völlig okay. Ich glaube, heutzutage wird man nicht mehr so verurteilt. Ich glaube, wir könnten das auch einmal die Woche Lorette Mar, Jan. Wir beide werden da zusammen hingeflogen, feiern ab, dann treten wir nur in Badehose, eingeölte Körper auf und singen unseren großen Hit, sie war eng, sie war eng, sie war Engländerin. Und dann gehen wir wieder und machen hier ganz normal weiter. Du machst Politkabarett hier mit Volker Pispers und ich mach irgendwie
Tim Bensko Tabaluga.
Genau. So, wir müssen Pause machen.
Bis gleich. Hier sind Ihre beiden Gebrauchtwagenhändler. Hier sind Olli Schulz und Jan Böhmermann am Sonntagnachmittag. Wir sind auf dem Boden geblieben. Wir sind geerdet. Wir haben aber auch...
Was haben wir?
Eine dicke Nebenhöhle gerade. Es kann auch sein, dass da...
Hast du auch eine Nebenhöhle?
Ich bin... Wir sind ja in so einem Alter, wo man eigentlich nie mehr richtig gesund ist. Das ist ja nun mal ehrlich so.
Ja, ein bisschen ist es so, ne?
Irgendwas ist immer. Irgendwas zwickt und zwackt immer. Irgendwas wackelt das Knie auf einmal. Da zittert der Arm. Da ist die Gesichtshälfte taub. Da rinnt ein bisschen Blut aus dem Auge. Alles so Sachen, die ab und zu mal passieren können, wo man sich aber keine Sorgen machen muss. Erst wenn man bei Neckdoktor was findet, was einen aufhorchen lässt, dann muss man mal zum Arzt gehen.
Nee, ich meine, man macht das immer, ich guck nicht mehr. Dr. Google ist ein Scheißarzt. Dr. Google.
Ja, aber der, ich meine, aber umsonst. Umsonst.
Ja, Dr. Google ist ein kostenloser Scheißarzt, der dafür sorgt, dass du Panik kriegst und denkst, noch zwei Wochen, dann ist es vorbei.
Ich bin auch ein kostenloser Scheißarzt. Ja. Busenarzt Böhmermann.
Der Arzt, dem die Frauen vertrauen, oder?
Ja.
So, Jan, jetzt haben wir hier wieder uns ganz schön um Kopf und Kragen geredet.
Das ja, kann man so sagen. Ja? Kann man wohl so sagen.
Was planst du die nächsten Tage? Was liegt nächste Woche an?
Oh, ich habe Sendungen.
Ja.
Letzte Woche war ich bei Anker Zeit, war bei Augstein in mache jetzt ein bisschen Low Lanes. Ich bereite mich vor
Low Cap, Low Cap, Medium Low Cap.
Ja. Ich bereite mich vor auf den 3.12. unser Kohlessen.
Jan, ich habe einen Geheimtipp. Ich habe noch eine Sache. 1000 Mark
Karamellisierte André. Karamellisierte Kartoffeln oder
nein,
was?
Nein.
1000 Mark André bringt 1000 Mark mit?
1000 Mark André kommt und ist meine kleine Küchenhilfe. Ich hoffe, das ist okay.
Nee, das ist nicht okay. Ich habe keine Küchenhilfe. Okay.
Ja, du hast,
pass auf, dann möchte ich jetzt keine Küchenhilfe. Achtung, ich rufe jetzt hier dazu auf. Ich möchte eine Küchenhilfe haben und zwar muss die sehr gut aussehen, sehr gut kochen können.
Keine Wunder.
1000 Mark André. Ja, das wird funktionieren.
Ja, und 1000 Mark
Model
André,
und der Küchenhilfe.
Macht, ja, und 1000 Mark André macht die nämlich klar dann, weil der ist ein Womanizer.
Ja, ja.
Genau. Und die 1000 Mark André hat mir einen Tipp.
1000
Mark André hat überhaupt keine Möglichkeit in der Küche, aber er hat mir einen Tipp gegeben, was seine Oma gemacht hat. Und das habe ich ganz vergessen. Kennst du auch noch Grünkohl mit Backe?
Nein.
Das mit einer ausgebratenen, die muss aber 2-3 Stunden in der Pfanne backe, Schweinebacke, die in der Pfanne ausbraten und dann, dass sie richtig trocken, richtig krosch ist und das mit drauf, das ist der Oberhammer. Ich werde bei meinem Grünkohl noch Backe mitmachen. Bei mir gibt's Kochwurst, wir können mal drüber, bei mir gibt's Kochwurst, bei mir gibt's Kassler, bei mir gibt's Backe, karamellisierte Kartoffeln und Grünkohl. Das sind 5 Komponenten.
So. So. Bei mir gibt es natürlich Kasseler, natürlich gibt es auch Kochwurst, es gibt Bremer Pinkel und es gibt
aber Kochwurst Grünkohl, und aber Pinkel ist, also ich weiß nicht, warum man
unverwechselbar. Und beides kannst, bringst du nicht durcheinander. Bei Kochwurst kann man die Pelle mit essen, bei Pinkel natürlich nicht. Ja. Und ich weiß, ich frage mich, wie viel ich kaufen soll. Ich meine, ich muss, jeder muss für 10 Personen und das wird dann, jeder kann dann von jedem mal probieren. 10 Personen, ich würde sagen, dann mache ich mal 15 Pinkel. Ja. Kann ich das hier übers Radio bestellen? Fleischerei Karl Saft, Ostertor Steinweg, bestelle ich schon mal 15 Pinkel. Mal 20, dann nehme ich mal welche mit für nach Hause. So. Und wenn jemand mir helfen möchte, bitte, Model wäre gut, Modelmaße, müssen nicht kochen können.
Naja, gleich mal aufhören mit so einem Quatsch. Ich habe keine Küche, ich will das ganz alleine. 1000 ja, Mark, siehste, andere guck,
kommen da. Jetzt fällt er jetzt wieder in sich zusammen, weil du Angst hast, dass ich die aussteche mit meinem Kochmodel. Nee,
dann hol dir, weißt du was, dann hol dir doch ein Model dahin zusammen, wirklich. Wenn du,
warum denn nicht?
Dann hol dir
Model, was aber auch, ganz kurz, weil damit keiner denkt, dass ich auf äußere Werte nur achte. Ein Model, was aber auch gute innere Werte hat, bitte.
Tja, ja, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Du musst, um ein Model als Küchenhilfe zu haben, musst du jetzt öffentlich im Radio ausrufen. Ich rufe die einfach privat an und dann hilft die mir.
Ja, und? Na und? Dafür kann ich dann von dem Model, hat er meine Nummer nicht. Und dann kann ich einfach mich nicht wieder melden hinterher. Und bei dir, wenn es dann irgendwie schief läuft, dann gibt's mega Ärger hinterher und dann ruft sie dich immer wieder an und so. Oh, Models, die nerven so sehr.
Models nerven auch sehr, vor allem, weil die wollen einmal zum Asiamann mit einem gehen, wo es so ganz kleine, viele Gerichte gibt. Schiffen
miteinander, was war denn von dir? Nein, darfst du nicht. Mein Teller.
Nein, du kleines Model, du isst jetzt schön deinen kleinen Teller, ich esse meinen kleinen Teller, ja?
Ja. Grenzkontrolle am Tellerrand, sag ich nur. Horst Seehofer stellt sich da persönlich auf mit dem Schlagstock und passt auf, dass da keiner raufkommt auf meinen Teller. Ganz einfach.
Wenn Sie da draußen, egal ob Frau oder Mann, demnächst ein Date mit einem Model haben, vielleicht einem männlichen oder einem weiblichen Model, rufen Sie uns vor an. Wir geben Ihnen Model-Date-Tipps.
Und Model-Tipps mit euch. Vielleicht können wir auch so eine Tipp-DVD machen. Eine Tipp-DVD, Yoga-Punker und, oh, er ist wieder soweit.
Oh.
Ich glaube, es ist wieder soweit.
Oh, oh, oh.
Jetzt, da ich endlich mich mal.
Das ist aber eine mega gute Qualität.
Weiß, wohin,
Ruhe im Karton.
Fang ich schon wieder damit an, so zu tun, als ob ich ein anderer.
Der Text jetzt, wirf.
Ich kenn einen Mann aus Stahl, er hat eine Frau aus Holz. Es gab ein Kind aus
Stroh. Jemand zieht sich aus. Im Radio, pass auf, jemand stiehlt die Show, jemand stiehlt die Show, jemand stiehlt die Show. Ohne Risiko. Das war sanft und sorgfältig am 8. November. Bömi, das hat mir gut getan, weißt du was? Wir haben uns heute richtig schön mal ein bisschen angezickt, auch Energie rausgelassen, aber jetzt fühle ich mich gut. Und weißt du was? Das kann man nur mit Leuten, denen man vertraut und die man mag. Und dass man man sich so gegenseitig mal so hochschaukelt und dann noch.
Mach mal die Augen zu, Olli. Mach mal die Augen zu. Ich stelle mich jetzt mal hinter dich.
Ja.
Mach mal die Augen zu.
Jetzt fallen lassen.
Das lässt du dich einfach nach hinten fallen.
Aber du hältst mich wirklich versprochen?
Da halte ich wirklich fest, ja.
Okay. Hier.
Und?
Ah,
sorry, Olli. Ich hab dich jetzt nicht aufgefangen. Aber da, weißt du, wenn das ist nämlich das. Ist das mit der Bandscheibe? Hältst du es noch bis zum 3.12. auf, weil Peter Weikuzzi kommt ja auch, unser Neurochirurg. Der macht dir die Bandscheibe schön mit dem Kohlmesser.
Du Schwein, ey. Ich wollte gerade ansetzen und. Ach du. Ich wollte gerade ansetzen und sagen, dass man das nur mit guten Freunden und lieben Kollegen machen kann.
Ja. Das ist Vertrauen niemandem im Showgeschäft. Das ist die Lektion, die du heute gelernt hast, Olli, von dir. Bis nächste Woche.
Dachte, du bist mein Freund, Mann. Dachte, wir haben einen. Die falsche Ratte, ey. Ist er schon weg, Jan? Der ist schon weg, oder? Guck mal. Ey, der ist direkt nach der Sendung. Der ist jetzt schon weg. Hier ist Olli Schulz, sanft und sorgfältig. Jetzt, der hat mich fallen gelassen, ist weg. Mach ich auch ab. Na, bis nächste Woche. Tschüss.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.